Ihr reicher Uronkel ist gestorben und hat Ihnen eine Erbschaft hinterlassen. Nicht immer muss es sich bei einer solchen E-Mail um eine Spam-Nachricht handeln. Der Absender kann ein Erbenermittler sein. Jan-Matthias Hohstein arbeitet für die Gesellschaft für Erbenermittlung in Deutschland, kurz GEHN.
Erbenermittler suchen im Auftrag von Gerichten, von Nachlasspflegern, das sind spezialisierte Anwälte, unbekannte Erben. Unbekannte Erben bedeutet, jemand verstirbt und hinterlässt Geld oder eine Immobilie, aber die Erben sind unbekannt. Und das passiert eben, wenn keine Kinder vorhanden sind, keine nahen Verwandten. Dann werden wir angefragt, ob wir helfen können, und wir suchen die weit entfernten Verwandten.
Der Nachlasspfleger hat die Aufgabe, erst einmal selbst zu suchen. Oft gehen die Fälle aber auch ins Ausland, denn die Personen, die heute in Deutschland versterben, können aus dem heutigen Polen oder häufig auch aus Tschechien kommen. Eben dann kommen professionelle Erbenermittler ins Spiel.
Wir bekommen die meisten Fälle in Deutschland und die Recherchen beginnen dann dort. Man hat dann oft eine Geburtsurkunde schon von der Person und sieht dann, diese Person ist zum Beispiel in Prag geboren. Weil das häufig vorkommt, haben wir vor 3 Jahren ein Tochterunternehmen in Tschechien gegründet. Das ist GEHN Česko.
In Tschechien steckt die Erbenermittlung noch in den Kinderschuhen. Die Pflicht für die Ermittlung von Erben liegt bei den Notaren. Firmen für die Erbenermittlung gibt es hierzulande nicht. Immerhin führen nach Tschechien die drittmeisten Fälle mit Auslandsbezug aus Deutschland, und zwar hinter Polen und den USA. Es sind ungefähr 20 Fälle pro Jahr. Weitere 10 kommen von dem GEHN-Tochterunternehmen in den USA. In Prag begibt sich Petr Novotný auf die Suche.
Ich bekomme die Angaben über den Erblasser, das heißt sein Geburtsdatum und seinen Geburtsort, sowie seinen Namen und Vornamen. Dann setze ich mich mit dem zuständigen Standesamt in Verbindung, wo ich in das Geburtsbuch schaue. Ich suche dort nach Geschwistern und wenn es diese nicht gibt, ermittle ich nach den Eltern und deren Eltern sowie nach den Geschwistern in diesen beiden Generationen. Die Suchen führen mich meist bis etwa ins Jahr 1890 zurück. Damals hatten die Familien in der Regel 7 bis 8 Kinder. Ich muss sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits forschen und die Nachkommen ermitteln.
Die Suche führt also zunächst in die Vergangenheit und dann in mehreren Linien wieder zurück in die Gegenwart. Der Familienforscher verrät etwas über seine Taktik, um die heute lebenden Erben aufzuspüren.
Es ist ein komplizierter Prozess, der auch von der Konfession der gesuchten Personen abhängt. Es gibt verschiedene Volkszählungen, Einwohnerregister, Gerichtsakten, Scheidungsakten, Melderegister und Urkunden über die Verleihung des Heimatrechtes. Also viele Archivalien. Und manchmal hilft auch der detektivische Spürsinn.
Petr Novotný schildert einen solchen Fall.
Der Erblasser ist in Wien gestorben, stammte aber aus dem Gebiet der heutigen Slowakei bei Levoča. In der dortigen Region wurden die Personenstandsbücher auf Ungarisch geschrieben, was für mich ein Problem darstellt. Ich konnte die Eintragung aber entziffern, weil das System der Personenstandsbücher ähnlich war wie bei uns. Und dort habe ich gefunden, dass dieser Erblasser 8 Geschwister hatte.
Dann aber sei die Spur verschwunden.
Erst später habe ich die Todesurkunde der Mutter gefunden. Ich kann mich erinnern, dass sie Klara hieß. Daraus habe ich erfahren, dass der Vater, betrunken und eifersüchtig, die Mutter mit einem Rasiermesser ermordet hat. Der Vater wurde danach ins Gefängnis nach Budapest gesteckt und die Kinder an verschiedene Orte geschickt. Es war sehr schwer zu erforschen, was mit ihnen passiert ist. Einer der Nachkommen starb in einer Irrenanstalt. Einer ist im Krieg gefallen, einige haben wir in Polen und einige in den Vereinigten Staaten ausfindig gemacht. Die Suche dauerte 3 bis 4 Jahre. Ich musste wohl so 5-mal in die Slowakei fahren.
Für die Fahndung nach den Erben gibt es keine feste Frist, sagt Hohlstein von der Deutschen Gesellschaft für Erbenermittlung.
Im Grunde, wenn wir darlegen können, dass das ein sehr komplizierter Fall ist, der sehr lange Zeiträume für Recherchen erfordert, dann sind die Gerichte da durchaus geduldig. Weil dort ist eben auch die Erfahrung vorhanden, dass wir Fälle auch nach 10 Jahren oder 15 Jahren teilweise noch erfolgreich lösen. Ich habe durchaus schon Fälle auf dem Tisch gehabt, die erfolgreich gelöst worden sind, die nach 30 Jahren dann plötzlich eine Lösung gefunden haben. Das liegt auch daran, weil in den Archiven immer mehr digitalisiert wird, man neue Lösungswege dann plötzlich hat, die einem vor 10 Jahren noch versperrt waren. Und so passiert es wirklich, dass wir auch an sehr alten Fällen noch arbeiten. Im Schnitt würde ich denken, man braucht ungefähr 4 Jahre von der Aufnahme der Recherchen, bis ein Fall dann an die Erben ausbezahlt wird. Das erscheint erstmal wie eine sehr lange Zeit, aber die Recherchen an sich brauchen ganz, ganz unterschiedlich lang. Manchmal findet man schon nach 5 Wochen die ersten Erben, weil man das Glück hat, dass man gleich an der richtigen Stelle ist. Manchmal hat man aber auch das Problem, dass jemand weggezogen ist, eine Tochter, die man gefunden hat in irgendeiner Seitenlinie, ist nicht mehr in diesem Dorf. Man kann sich denken, sie hat irgendwo geheiratet, aber nicht in diesem Dorf, muss dann alle umliegenden Städte absuchen, weiß, sie hat einen anderen Namen, den Namen kennt man aber nicht. Und dann ist man durchaus auch mal 3 Jahre mit den Recherchen beschäftigt.
Wenn man dann alle Erben gefunden hat, geht es aber noch weiter. Die Ermittler müssen alle Urkunden beschaffen, alle Nachweise, weil erst dann die Erbschaft ausgezahlt werden kann. Übrigens zeigen sich die Erben in der Regel zunächst misstrauisch. Jan-Mathis Holstein.
Es ist für uns wirklich problematisch, dass heutzutage so viel Betrug auch betrieben wird, wo der Begriff Erbschaft auftaucht. Bei uns ist es so, wenn wir die Leute anschreiben, die Überraschung ist meistens so groß, dass uns im ersten Moment keiner glaubt. Wenn Herr Nowotny vor der Türe steht und klingelt, kann es durchaus sein, dass die Türe gleich wieder zufällt, weil sie ihm nicht glauben.
Der Erbenermittler muss erst einmal einen Brief schreiben und erklären, was er macht. Er muss Referenzen zeigen, etwa ein Amtsschreiben von einem Anwalt, der sagt, er kenne diese Firma. Nach und nach verstünden dann die Erben, dass da wirklich eine Erbschaft sei, sagt Holstein.
Wenn man ihnen dann erzählt, ihre Eltern waren doch diese Personen und ihre Großeltern sind doch in diesem Dorf geboren und ihr Urgroßvater hatte einen Bruder, den sie vielleicht noch kennen und wir haben diese ganzen Informationen, dann verstehen diese Erben schon, dass wir das nicht einfach nur zum Spaß machen, weil wir uns bereichern wollen an irgendetwas, sondern dass da viel Arbeit dahinter steckt.
Die Erfolgsquote ist hoch. In 90% der Fälle gelinge es, die Erben zu finden.
Es gibt leider immer mal wieder die Situation, dass man anfängt zu recherchieren und dann ist der Nachlasswert nicht hoch genug, um unsere Recherchen zu finanzieren. Dann müssen wir an irgendeiner Stelle sagen, wir können jetzt nicht weitermachen. Aber wenn wir die Arbeit auch finanziert bekommen, dann lösen wir fast alle Fälle.
Das Honorar eines Erbenermittlers ist erfolgsabhängig. Erst der gefundene, glückliche Erbe bezahlt die aufwendige Arbeit.
So, dass wir mit den Erben, die wir finden, eine Erfolgshonorarvereinbarung schließen. Die besagt im Grunde, wenn ich als Erbe später das Geld bekomme, wir als Erbenermittler bekommen wir einen Anteil davon. Und im Grunde bezahlt das Gericht erstmal nichts. Wir forschen teilweise jahrelang, ohne dass wir dafür Geld bekommen, in der Hoffnung, dass am Ende dann ein Honorar dabei herausspringt. Das ist so ein gewisses Risiko, aber dieses Risiko wird eben auch durch dieses Honorar dann ein bisschen abgesichert.
Für die Erbenermittler handelt es sich bei den erforschten Familiengeschichten einfach um Fälle. Wenn sie in einen Fall eintauchen, sind sie manchmal aber auch emotional involviert.
Die meisten haben Geschichte studiert und lieben diese Forschung wirklich und stecken da tief drin. Das betrifft ja einfach die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Europa die meiste Zeit. Und die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Europa war sehr, sehr wechselvoll und hatte auch sehr viele negative Seiten. Und die sieht man in diesen Fällen fast an jeder Ecke. Das heißt, man hat Personen, die sind im Krieg gefallen. Es sind Personen, die sind im Konzentrationslager gestorben. Familien, die durch die deutsche Teilung auseinandergerissen worden sind. Und natürlich ist das ein bisschen Alltag, aber es gibt dann Geschichten, wo man wirklich Familien auch wieder zusammenführt, wo wir 2 Brüder ermitteln und die wussten nicht mal etwas voneinander, weil sie freigegeben wurden zur Adoption in 2 verschiedene Familien und die sind 60 Jahre alt und das erste Mal nach vielleicht 55 Jahren begegnen die sich wieder und das beruht auch auf der Forschung, die wir gemacht haben.